Die sogenannte Finanzkrise dauert nun schon seit 5 Jahren an und hält die Politik in Atem. Unfassbare Summen wurden weltweit zur Bankenrettung von den Regierungen eingesetzt. Diese Maßnahme hatte einen großen medialen Aufschrei zur Folge und auch die Politik hat eingesehen, reagieren zu müssen. Das Basel III-Abkommen wurde europaweit und in den USA durchgesetzt und sieht vor, dass die Banken ein größeres Eigenkapital vorweisen müssen, um bei riskanten Geschäften besser abgesichert zu sein. Dienstag, den 10. September 2013, sollte das EU-Parlament außerdem eine Bankenaufsicht beschließen, die jedoch aufgrund von Unklarheiten in der Transparenzfrage auf den folgenden Donnerstag verschoben wurde. Der Grünen-Abgeordnete im Europaparlament Sven Giegold konnte Radio Dreigland im Interview sagen, warum Bankenregulierung einerseits so wichtig und andererseits so schwer umzusetzen ist.
Also die Plenartagung des EU-Parlaments wurde verschoben auf heute. Warum eigentlich?
Das wurde verschoben, weil wir seit Monaten versuchen, uns mit der Europäischen Zentralbank auf die Regeln der demokratischen Kontrolle der neuen Finanzaufsicht zu einigen. Die neue Finanzaufsicht ist sehr mächtig. Die Großbanken werden in Zukunft direkt europäisch von der Europäischen Zentralbank kontrolliert. Und das Parlament muss kontrollieren dürfen, was dort passiert. Und da hatten wir sehr große Probleme.
Wo liegen da genau die Konfliktlinien?
Also die Konfliktlinien sind jetzt alle geräumt, aber die zentrale Frage war, bekommen wir zumindest die um Geheimnisse bereinigten Protokolle des Aufsichtsgremiums? Nur so, wenn man weiß, was in einem Aufsichtsgremium eigentlich gemacht wird, welche Arbeiten dort erledigt werden, nur dann können wir eine Kontrollfunktion ausüben. Und die gemeinsame Bankenaufsicht ist natürlich eine Machtzusammenballung. Und Machtkonzentration braucht demokratische Kontrolle.
Und was bedeutet dann genau diese Aufsichtsfunktion von der EZB oder des Parlaments dann auch im Endeffekt?
Das bedeutet im Einzelnen, dass in Zukunft der Vorsitzende oder die Vorsitzende des Aufsichtsgremiums in der EZB wird vom Parlament mitbenannt. Auch der Vizevorsitzende, der aus der EZB selbst kommt, wird von uns mitbestimmt. Wir haben darüber hinaus die Möglichkeit, Untersuchungen anzustellen, wenn es also wieder zu Problemen kommt, wie es ja in vielen Mitgliedsländern der Fall war, auch in Deutschland. Denken Sie an so Fälle wie die WestLB oder auch die LBBW, aber auch die HAE, die Commerzbank. Überall hatte die Aufsicht ja übersehen praktisch, dass es diese Probleme gab und ist nicht dagegen angegangen. Wenn das auf europäischer Ebene passiert, muss es starke Kontrollrechte dort geben. Und die haben wir eben dadurch sichergestellt, dass wir nicht nur einfach fragen dürfen, sondern darüber hinaus diese weitergehenden Rechte haben.
Dabei geht es dann ja auch um so Bankenregulierungsfragen, wie jetzt zum Beispiel die Eigenkapitalerhöhung der Banken oder Gläubigerbeteiligung. Was steht da im Fokus vor allem?
Also die Aufgabe der Aufsicht ist, tatsächlich dafür zu sorgen, dass genug Eigenkapital da ist und dass genug Liquidität da ist. Denn viele der Banken sind in der Krise ja an einem Mangel an Liquidität gescheitert. Darüber hinaus ist natürlich auch darauf zu gucken, ob die Geschäftsmodelle eigentlich tragfähig sind. Das, was nicht die Aufgabe der Aufsicht ist, ist die Abwicklung, also was Sie sagt mit der Gläubigerbeteiligung. Denn es besteht immer ein Interessenskonflikt zwischen einem Aufseher, der auf Stabilität aus ist, und der Schonung der Interessen der Steuerzahler, die natürlich nicht in Haftung genommen werden dürfen, wenn eine Bank scheitert, sondern das müssen in Zukunft die Gläubiger sein, die das bezahlen. Und deshalb soll dafür eine eigene Abwicklungseinrichtung geschaffen werden auf europäischer Ebene, die in Zukunft dafür sorgen kann, dass Banken ihre Rechnungen selbst bezahlen, wenn sie scheitern.
Und wie sind da jetzt die aktuellen Bestrebungen? Also jetzt so seit der Finanzkrise wurde ja das Basel III-Abkommen durchgewunken, soweit ich weiß.
Basel III wurde auch nicht durchgewunken, sondern Basel III ist ja eine globale Vereinbarung zwischen den wichtigsten Aufsehern und Zentralbanken. Dieses Basel III-Abkommen wurde in europäisches Recht übertragen. Da wurden die vom Europaparlament, aber auch vom Rat der Mitgliedsländer darauf geachtet, dass die Besonderheiten des europäischen Bankensystems beachtet werden. Stichwort zum Beispiel, dass wir sehr viele Sparkassen und Genossenschaftsbanken haben, die man nicht genauso behandeln darf wie eine Aktiengesellschaft. Das ist in Basel nicht in gleichem Maße klar. Da haben wir auf die Besonderheiten geachtet. Da wurden auch viele andere Dinge noch geklärt, wie zum Beispiel, dass in Zukunft die großen Banken offenlegen müssen, in welchem Land sie wie viel Steuern bezahlen und wie viel Gewinne machen, sodass da die Öffentlichkeit mehr Transparenz hat. Also da wurde noch viel anderes gemacht. Das ist jetzt umgesetzt. Was derzeit in der Umsetzung aber noch ist, ist die Abwicklungseinheit. Das ist auch der nächste Schritt der Bankenunion. Was passiert, wenn eine Bank scheitert? Wer bezahlt dann? Und die Abwicklungseinrichtung auf europäischer Ebene soll eben dafür sorgen, dass in Zukunft eben immer erstmal die Gläubiger bezahlen müssen. Und diese Gläubigerbeteiligung, die ist ganz zentral, um, sag ich mal, grundlegende Ethik im Finanzmarkt wiederherzustellen, nämlich dass wer mit Gewinn investiert, auch Risiken trägt, wenn es scheitert.
Ich denke, ein anderes wichtiges Thema ist auch die Trennung allgemein von Sparbanken und Investmentbanking. Da gibt es ja unterschiedliche Modelle in den USA, Großbritannien und sonstigen Europa. Gibt es da jetzt Überlegungen, das zu vereinheitlichen oder wie ist da überhaupt gerade der Schritt oder jetzt auch speziell in Deutschland vor allem?
Also auf globaler Ebene gibt es da keine Einigkeit. Während wir ja bei Basel und auch bei vielen anderen Fragen globale Einigungen im Rahmen der G20 hatten, ist das im Bereich der Bankenstrukturreform nicht der Fall. In Europa gab es enormen Widerstand Deutschlands und Frankreichs, auch jetzt der schwarz-gelben Bundesregierung, dieses Thema überhaupt anzufassen. Als dann Großbritannien und die USA weitergegangen sind, hat dann die EU doch eine Expertengruppe einberufen. Die hat einen sehr interessanten Abschlussbericht vorgelegt, den Liikanen-Bericht. Und der Liikanen-Bericht empfiehlt eben auch eine gewisse Trennung von Investmentbanking und normalem Retail-Geschäft. Da kurz vor der Bundestagswahl, als Grüne und SPD dieses Thema aufgriffen, hat dann schwarz-gelbe Bundesregierung eine Mini-Bankentrennung durch den Bundestag gebracht, in Vorwegnahme der europäischen Regeln, und möchte jetzt natürlich nicht weitergehen als das, was schon in diesem Bericht steht, obwohl damit weit hinter dem zurückgeblieben wird, was eigentlich der Liikanen-Bericht vorschlägt. Im November wird die EU-Kommission jetzt ihren eigenen Vorschlag vorlegen. Wir werden uns das sehr genau angucken und hoffen, dass wir dann endlich vorankommen mit einer ernsthaften Trennung zwischen Investmentbanking und normalen Geschäftsbankentätigkeiten.
Dann vielleicht noch eine letzte Frage hinsichtlich der Transaktionssteuer, die ja auch schon seit langem diskutiert wird. Gibt es da irgendwelche Fortschritte jetzt auf EU-Ebene?
Ja, das Fortschritt ist ein Euphemismus. Also es gibt eine Verhandlungsgruppe, die für die 11 Mitgliedsländer, die das umsetzen wollen, plus in Zukunft noch Kroatien, die ja auch mitmachen wollen, die derzeit die Details aushandelt. Es gibt eigentlich jede Woche ein Gutachten der Finanzindustrie oder eine Studie, die zeigt, dass der Weltuntergang nahe ist, wenn die Finanztransaktionssteuer eingeführt wird. Das stört natürlich die Verhandlungen. Bisher ist es aber so, dass Deutschland dort auf der richtigen Linie ist. Jetzt jüngst gab es noch ein Leak, also praktisch eine Veröffentlichung eines Rechtsgutachtens aus dem Rat, das behauptet, die Finanztransaktionssteuer sei an einer Stelle nicht mit dem EU-Recht vereinbar. Andere Teile der Kommission widersprechen entschieden. Es gab ja auch eine Rechtsprüfung. Das ist wirklich alles höchst ärgerlich. Diese Steuer wird verzögert und ohne weiteren Druck der Zivilgesellschaft wird es die Steuer auch nicht geben. Also die Steuer ist eindeutig in Gefahr.
Kann man denn allgemein sagen, dass die Politik überhaupt mächtig genug ist, sozusagen die Banken zu regulieren, in ihren Machenschaften einzuschränken? Oder wie sehen Sie das realistisch ein?
Also ich habe jetzt ja hier die letzten 4 Jahre das intensivst versucht und dabei auch durchaus viel erreicht. Also ich habe hier im Europaparlament, das muss ich auch sagen, in der Hinsicht erstmal eine positive Demokratieerfahrung gemacht. Hier werden immer wieder gegen mächtige Lobbys auch Dinge entschieden. Aber was ich auch festgestellt habe, ist, der Einfluss derjenigen, die man regulieren will, ist enorm groß. Also der Mitteleinsatz alleine im Finanzbereich etwa 700 Lobbyisten rund um Brüssel. In Berlin sind es auch viele, die dem entgegenüberstehen, nur wenige Lobbyisten, die Gemeinwohlinteressen im Kopf haben, also wie Verbraucher, Gewerkschaften oder ähnliches, die eine andere Perspektive in Finanzmarktfragen einbringen. Und der Einsatz von Geld zur Beeinflussung von Politik hat völlig überhand genommen. Und dafür müssen Transparenzregeln her und auch Beschränkungen. Und wenn wir das nicht machen, wird es eben sehr schwer, ist es immer wieder sehr schwer, Gemeinwohl- oder Verbraucherinteressen zum Durchbruch zu verhelfen.